SRF 1.
Jetzt ist es 17:30 und Sie hören SRF 1.
Das Regionaljournal Zentralschweiz, Themen heute am Abend. Diskussionen über die Tourismuszone zu Luzern gehen weiter. Küsnacht muss mit der Zonenplanung von vorn anfangen. Der Kanton Luzern organisiert sein Stipendienwesen neu. Im Apropos gibt es heute einen Vorschlag für eine spezielle Freizeitbeschäftigung im Sommer. Und das Wetter, morgen ist zuerst noch bewölkt, dort tut es auf. Am Mikrofon ist der Peter Portner. Zuerst gerade zu den Nachrichten. Der Überblick hat der Beat Vogt.
Die Luzerner Kantonsregierung hat heute das neue Energiegesetz vorgestellt. Sie setzt dabei auf eine rollende Energieplanung. Damit wollen wir vor allem eins erreichen, sagt der Luzerner Bau- und Umweltdirektor Robert Küng.
Das hauptsächliche Ziel ist, Energie zu sparen. Also die Energieeffizienzmassnahmen sind eigentlich der Kern dieser neuen Gesetzgebung. Es geht um Gebäudehülle, es geht um Energieplanungen und es geht um Förderung der erneuerbaren Energie.
In diesem letzten Punkt hat die Luzerner Regierung klare Vorstellungen. Bis ins Jahr 2030 will man den Anteil der erneuerbaren Energien verdoppeln auf 25%. Sonst bietet das neue Gesetz vor allem einen rechtlichen Rahmen. Die konkrete Umsetzung regelt die Regierung in einer Verordnung, die sie etwa alle 5 Jahre anpassen will und so auch den technischen Fortschritt berücksichtigen können. Das Gesetz kommt im Herbst ins Kantonsparlament und soll ab 2014 gültig sein. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai auch in den Zentralschweizer Kantonen zurückgegangen. Das zeigt Statistik, die das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO heute veröffentlicht hat. In den 6 Kantonen sind ziemlich genau 7'000 Leute als arbeitslos registriert gewesen, rund 350 weniger als im April. Die höchsten Arbeitslosenquoten in der Region haben Zug mit 2 und Luzern mit 1,8%. Am tiefsten ist sie in Ovalden mit 0,9 und in Nidwalden mit 1%. Die Zentralschweiz ist damit ziemlich unter dem schweizerischen Durchschnitt, wo die Arbeitslosenquote bei 3% liegt. Für knapp 30 Millionen Franken soll das Büren im Luzerner Sauertal ein Aussenlager für Bücher von der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern gebaut werden. An diesem Lager beteiligen sich auch noch andere Kantons- und Universitätsbibliotheken. Die vorberatende Kommission vom Luzerner Kantonsrat teilt heute mit, sie sei mit dem Antrag der Regierung einverstanden. Das Geschäft kommt nächste Woche ins Parlament. Die Schweizer Staatsanwaltschaft hat heute vor dem Strafgericht Schweiz für einen mutmaßlichen Doppelmörder von Einsiedeln eine lebenslängliche Freiheitsstrafe gefordert. Die Anklage hat dem 58-jährigen Mann vorgeworfen, er habe vor 2 Jahren seine 24-jährige Tochter und seine 48-jährige Frau erschossen. Die Verteidigung hat eine Freiheitsstrafe von weniger als 10 Jahren verlangt. Es sei Totschlag und nicht Mord. Das Urteil vom Gericht ist noch nicht bekannt. Die Luzerner Polizei hat am Samstag einen Autofahrer festgenommen, der bei einer Verkehrskontrolle davon ist. Geflüchtet ist der 21-Jährige, weil er Alkohol und Drogen konsumiert hat. Von Beruf ist der Mann Chauffeur. Er hat sich nach der Flucht bei der Polizei gestellt, hat die Luzerner Staatsanwaltschaft heute mitteilt.
Der Streit um Tourismuszonen in der Stadt Luzern ist noch lange nicht vorbei, auch wenn die Luzernerinnen und Luzerner gestern deutlich Ja gesagt haben zur neuen Bau- und Zonenordnung. Gut 60% haben das Reglement angenommen und damit auch Ja gesagt zur neuen Tourismuszone. Die Tourismuszone, die verlangt, dass Hotels wie das Palace, der Schweizerhof oder Zürop auch in Zukunft Hotel bleiben. Die Bestimmung verbietet, dass die Häuser in Luxuswohnungen umgenutzt werden. Gegen das machen die Hotelier beim Regierungsrat Beschwerden. Stefan Eiholzer.
Das Grand Hotel Europe auf halbem Weg zwischen dem Bahnhof und dem Verkehrshaus ist eines von den Hotels, die in der neuen Tourismuszone steht. Das Haus darf laut der neuen Bestimmung nur noch als Hotel betrieben werden. Eine Ausnahme gibt es für 20% der Fläche. Die Einschränkungen, die die Tourismuszone bringt, gehen im Verwaltungsratspräsident der Hotel Europe AG, Stefan Wey, zu weit. Zudem bringe die Bestimmung einen Geschäftsnachteil für die betroffenen Hoteliers.
Ja, also eigentlich ist es so, dass wir in unserer unternehmerischen Freiheit eingeschränkt sind und vor allem muss man sehen, dass dadurch, dass wir nicht mehr einfach sagen können, wie wir mit der Liegenschaft umgehen wollen, dass sich das eindeutig wird auf die Kreditfähigkeit von unserem Unternehmen auswirken, dass wir mit höheren Zinsen mitrechnen und dass auch der Wert von unseren Aktien tiefer wird.
Das Hotel Europe hat darum schon im Vorfeld von der Abstimmung ein Rechtsgutachten machen lassen. Das kommt zum Schluss, dass eine Beschwerde gegen die Tourismuszone erfolgreich könnte sein. Darum, sagt der Stefan Wey, werde die Beschwerde beim Regierungsrat jetzt eingereicht.
Wir haben einen Anwalt beauftragt, dass er eine Verwaltungsbeschwerde macht an den Regierungsrat. Wir werden versuchen, unsere Hotelliegenschaft aus der Tourismuszone wieder rauszunehmen.
Die Gleichabsicht hat auch Patrick Hauser, Mitbesitzer vom Hotel Schweizerhof. Ihn stört an der Hotelzone vor allem, dass nicht alle Luzerner Hotels gleich behandelt werden.
Der zentrale Grund für uns ist die Rechtsungleichheit, die mit dem geschaffen wird. Es werden nicht ganze Gebiete in so eine Zone hineingelegt, sondern es werden einzelne Objekte, einzelne Liegenschaften in die Zone hineingelegt und Nachbarliegenschaften zum Teil nicht. Und das finden wir entspricht nicht im Grundsatz von der Rechtsgleichheit.
Die Hotelier können gegen die neue Bau- und Zonenordnung Beschwerden einreichen, auch wenn gestern das Bevölkerungsreglement angenommen hat. Mit dem Ja zur BZO sind die hängigen Einsprachen abgewiesen worden. Die Beschwerde an den Regierungsrat ist der nächste rechtliche Schritt. Überraschend kommt der nicht. Die Baudirektorin von der Stadt Luzern, Manuela Jost, hat damit gerechnet.
Ich meine, das ist so. Das ist auch der demokratische Weg, der das so vorsieht. Das ist ein übliches Verfahren. Und wir hoffen einfach, dass das relativ zügig auch behandelt kann werden und dass es vor allem keine aufschiebende Wirkung für die Kraftsetzung von der gesamten Bauzonenordnung hat.
Die Hotelier sind zuversichtlich, dass sie mit ihren Beschwerden Erfolg haben. Sollte der Regierungsrat aber nicht auf ihr Anliegen eingehen, bleibt ihnen der Weg als Verwaltungs- und dann als Bundesgericht.
Zur Küsnacht am Rigi muss der Bezirksrat nach dem gestrigen Abstimmungssonntag über die Bücher. Die Stimmberechtigten haben den ganzen Zonenplan verworfen. Für den Bezirksrat heisst das «Zurück auf Feld 1», Radka Laubacher.
Nach dem Nein vom Küsnachter Stimmvolk zum Gesamtzonenplan ist es für die zuständige Bezirksrätin Carol Major noch unklar, wie es weitergeht. Klar ist nur eins. Sie hätte sich von Seiten der Stimmbürger mehr Vertrauen gewünscht.
Bei so einem komplizierten Geschäft, da wären wir, wäre der Bezirksrat zwangsläufig auf das Vertrauen aus der Bevölkerung angewiesen gewesen, damit ein solches Geschäft durchkommt. Weil es ist klar, einen gewissen Anteil an Nein-Stimmen, den hat man immer. Und die anderen hätten wir überzeugen müssen oder die hätten uns vertrauen müssen. Das ist so nicht passiert.
Die Vorlage sei sehr komplex gewesen. Vielleicht zu komplex. Im Vorfeld der Abstimmung ist der Vorwurf auftaucht, die Einzonungen seien überrissen mit rund 7,7 Hektaren Bauland.
Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass wir ein moderates Wachstum geplant haben. Man hat ja immer von 7,7 Hektaren neues Bauland geredet, hat aber gar nicht differenziert, um was für Bauland das es ging. Da gab es zum Beispiel 1,5 Hektaren, die ja für eine neue Zone für Sport und Erholung geplant gewesen wären auf der Seebodenalb. Man hat einfach ziemlich rasch alles in den gleichen Topf geworfen und ich meinte, wenn man es differenzierter angeschaut hätte, wäre es vielleicht anders rausgekommen.
Das gestrige Nein zu Küsnacht am Rigi rührt jetzt nicht nur den Bezirksrat in seiner Planung für die Zukunft zurück, sondern auch Private, die ein Gesuch für Einzonungen oder Umzonungen gestellt haben und Pläne haben ausschaffen. Auch für sie stellt sich die Frage, wie geht es jetzt weiter?
Es gibt wirklich ganz viele Fragezeichen. Was die Verdichtung im Zentrum betrifft, da haben auch gewisse Geschäfte auch schon Pläne gehabt, wie sie ausbauen möchten, wo sie ausbauen möchten. Da müssen wir über die Bücher. Also da gibt es jetzt einen Stopp und da werden wir zuerst mal schauen, wie soll es weitergehen, wie kann es weitergehen.
Die Frage dürfte der Küsnachter Bezirksrat schon am Mittwoch an seiner Sitzung beschäftigen. Vom Nein betroffen ist auch der preisgünstige Wohnungsbau. Jedes Gebiet, das eingezont worden wäre, hätte zu einem bestimmten Anteil müssen preisgünstig bebaut werden. Durch die Ablehnung ist auch das zurzeit nicht möglich.
Nicht nur die Küsnacht-Zeitpläne für preisgünstigen Wohnungsbau gestern abgelehnt worden. Die Einsiedler haben die Stimmberechtigten eine Initiative zur grossen Enttäuschung vom Bezirksrat abgelehnt. Die Gründe wollen wir jetzt analysieren. Und Singabaugh-Brunnen ist eine Initiative von der SP relativ knapp gescheitert. Die schnelle Umsetzung innerhalb von einem Jahr sei wahrscheinlich mit ein Grund gewesen für die Ablehnung, hat es auf Anfrage beim Gemeindepräsidenten geheissen. Massnahmen für günstigen Wohnungsbau seien aber geplant, Singabaugh. Junge Leute, die eine Ausbildung machen wollen, aber das Geld dafür nicht haben, sind angewiesen auf Stipendien oder Darlehen. Und die Beiträge kommen vom Staat normalerweise. Im Kanton Luzern soll es jetzt aber neue Möglichkeiten geben. Der Kanton will mit privaten Investoren zusammenarbeiten, die in Studenten Darlehen geben. Und auch sonst wird die Berechnung von Stipendien neu gestaltet. Der Beat Vogt berichtet.
Der Auftrag, den die Regierung vom Parlament bekommen hat, ist klar. Für Stipendien soll der Kanton jährlich 10,5 Millionen Franken freigeben, genauso viel wie bis jetzt. Das Geld soll aber gezielter eingesetzt werden, sagt der Luzerner Bildungsdirektor Reto Weiss.
Es ist so, dass wir neue Grundlagen haben für die Berechnung. Wir lehnen uns im Grundsatz an die SKOS-Richtlinien anlehnen. Die brauchen wir ja auch im Bereich von der wirtschaftlichen Sozialhilfe als Beispiel. Und wir erhöhen für tiefere Einkommen die Unterstützung. Und dort, wo die Einkommen höher sind, dort reduzieren wir die Unterstützung reduzieren oder geben sie gar nicht mehr.
Über das Gesamte angeschaut, gibt es für die einzelnen Stipendienbezüger mehr Geld. Aber auf der anderen Seite gibt es etwa ein Drittel weniger Studierende, die in den Genuss kommen. Eine zweischneidige Sache, vor allem aus Sicht der linken Parteien. Die neue Berechnung nach sozialeren Kriterien kommt zwar gut an, aber, so ist zum Beispiel die Kantonsrätin Monique Frey von den Grünen überzeugt, insgesamt will der Kanton einfach zu wenig Geld bereitstellen.
Es ist ein offensichtlicher Sparbeitrag. Also man hat klar gesagt, Stipendien haben eine Limite, die man ausgeben will. Und das entspricht überhaupt nicht dem Fakt, dass wir in den letzten Jahren eine grosse Zunahme hatten an Ausbildungen an Universitäten und Fachhochschulen. Und die Ausbildungen wollen wir ja eigentlich auch. Wir brauchen die gut ausgebildeten Leute, wir brauchen die Fachleute in unserer Wirtschaft.
Das sieht zwar auch die Kantonsregierung so. Sie setzt im neuen Stipendiengesetz aber mehr auf Darlehen, also auf Geld, das die Studierenden nachher wieder zurückzahlen müssen. Dort soll das Angebot ausgebaut werden, auch indem man mit privaten Investoren zusammenarbeitet. Das ist ein Novum und aus Sicht vom Bildungsdirektor Reto Weiss ein gutes Modell.
Die relativ starren Regeln, die halt die öffentliche Hand muss einhalten muss, damit sie eine Gleichbehandlung von allen kann, sicherstellen kann, das kann unter Umständen eine Einschränkung von der Unterstützungsmöglichkeit sein. Und darum macht es eben Sinn, wenn Private, die da wesentlich flexibler sind, das ergänzen. Damit sind die Unterstützungsmöglichkeiten im Kanton Luzern breiter, vielfältiger und in der Summe grösser. Und das macht Sinn, wenn wir uns als Bildungsplatz weiterentwickeln wollen.
Bildungsdarlehen an Private auslagern, das ist für die Monique Frey von den Grünen der falsche Weg.
Bildung und auch die ganze Rahmenbedingung für Bildung ist eine Staatsaufgabe, gehört zum Service Public und soll auch vom Kanton übernommen werden.
Dass weniger Stipendien auszahlt und mit Darlehen ersetzt werden, das ist gefährlich, weil die Studentinnen und Studenten schon heute häufig auf Darlehen verzichten.
Sie haben wahrscheinlich auch Angst vor Schulden. Es ist auch eine Rückzahlungspflicht, eine verzinste Rückzahlungspflicht von diesen Darlehen da. Das muss man in Betracht ziehen und das wäre wirklich verheerend, weil aufgrund von einer Umstellung hin zu mehr Darlehen die Ausbildungsmöglichkeiten eingeschränkt würden. Also die Leute sagen ja nein, dann mache ich halt die Ausbildung oder die Weiterbildung nicht, wenn ich nur über Darlehen das kann finanzieren.
Da stehen also noch umstrittene Diskussionen an. Der Vorschlag, den die Regierung heute vorgestellt hat, wird als nächstes im Parlament beraten. In Kraft treten wird das Gesetz frühestens nächstes Jahr.
Der Kanton Luzern will also bei Darlehen für Studentinnen und Studenten mit Privaten zusammenarbeiten. Konkret denkt die Regierung dabei an gemeinnützige Organisationen, wie zum Beispiel den Verein Studienaktien.org. Der Verein, der seine Geschäfte von Luzern ausführt, gibt es schon seit 7 Jahren. Das Prinzip ist, dass er Leute, die eine Ausbildung machen wollen, mit Investoren zusammenführt. Das können auch Privatpersonen mit dem nötigen Kleingeld sein. Der Beat Vogt hat mit Sabine Ruess, die sich so als Bildungsinvestorin engagiert, geredet und sie zuerst gefragt, wie als ihren Einsatz bei Studienaktien.org funktioniere.
Ja, also in erster Linie komme ich mal einen so ein Prospekt über oder einfach mal alle, eine Auslegeordnung von allen Bildungsprojekten, die im Moment eine Finanzierung suchen. Und dann melde ich mich bei Studienaktien und sage, ich hätte gerne, ich hätte Interesse an dem oder dem Dossier. Und dann wird mir ein Dossier zugeschickt, das der Bildungsaspirant, Bildungsaspirantin erstellt hat. Und dann in einem nächsten Schritt lerne ich dann die Person auch persönlich kennen. Und dann tut man sich eigentlich auch dort in dem Gespräch dann auch einigen. Zum Beispiel, wenn ist eine Rückzahlung fällig oder will man es staffeln oder wie soll das Ganze vertraglich aussehen?
Und dann wählen Sie aus, je nachdem, wie viele Erfolgschancen Sie so einer Idee, so einem Entwurf geben?
Ich glaube, der erste Zugang ist eigentlich, ob jemand einem sympathisch ist oder ob man einen gewissen Bezug zu dem Projekt. Also zum Beispiel, was ich jetzt ein bisschen anschaue, sind zum Beispiel Künstler, Künstlerinnen, weil ich sehr gerne Bilder habe. Also, es sind dann so die persönlichen Sachen, oder dann habe ich in jemanden, in eine Frau investiert oder in ein Bildungsprojekt, das sehr ähnlich ist zu dem, was ich gemacht habe, International Affairs. Also, es ist so ein bisschen der erste persönliche Kontakt, glaube ich. Und dann, was ich schon auch mache, ich habe ja unter anderem eben auch ein bisschen einen wirtschaftlichen Hintergrund, dass ich mir anschaue, wie ist es mit der Zurückzahlung, also in welchem Zeitpunkt sind die ungefähr. Aber ich glaube, in erster Linie ist so, was spricht mich so von da, wo hat man Gemeinsamkeiten, wo interessiert man sich etwas. Also zum Beispiel ist auch eine Überlegung, dass ich gerne möchte in einen Opernsänger, Opernsängerin investieren, wo dann nachher kann man sich darauf einigen, dass zum Beispiel die Rückzahlung in Form von einem Auftritt an einer Feier oder so stattfindet. Also es gibt da ganz viele Spielvarianten und das finde ich, das ist das Reizvolle oder das Schöne an dem Modell, dass man das auf persönlicher Ebene kann aushandeln auch oder kann vereinbaren und dann sind ganz viele Möglichkeiten offen.
Aber finanzielle Renditen versprechen Sie sich eigentlich schon auch davon? Das ist schon auch ein Teil?
Also es kommt ein bisschen darauf ab. Also dort dann auch wieder die Überlegung, wenn man zum Beispiel in eine Betriebswirtschaftler investiert, dann hat man vielleicht eher die Chance, dass man mehr zurückbekommt. Auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel auch in einen Pakistani investiert, da in Luzern, ein Bildungsprojekt. Und dort ist es wahrscheinlich vielleicht ein bisschen weniger, weil er auch wieder zurückgehen möchte. Also so ist es sehr unterschiedlich. Hingegen beim Betriebswirtschaftler, wo jetzt sehr eng an meinem Kontext ist, da kann ich dann auch helfen, einen Eintritt schaffen, kann ich Kontakt herstellen zu Beratungen oder zu einem Einstieg. Und dort, denke ich, ist dann auch die Erwartung jetzt von meiner Seite eher auf der finanziellen Seite.
Ist auch ein Risiko dabei, dass gewisse Investitionen in so Darlehen ganz könnten verfallen?
Absolut. Ich rechne damit, ja. Ja, und ich meine, es ist ja auch schön, es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als auch dann sehen, wie die Leute sich entwickeln und wie man dann auch wirklich helfen kann. Also, wo sieht man das schon, wenn man in einem Unternehmen jetzt in eine Aktie investiert oder eine Aktie kauft? Ich bin einmal auch noch an so einer Versammlung auch gegangen und da hat man irgendwie überhaupt null Einfluss oder kann man nichts bewirken. Und da ist es eine 1-zu-1-Beziehung und sieht, wie die Leute irgendeinmal dann ihr Bildungsprojekt abschließen und dann die schwierigen Phasen in den Berufsübertritt machen und die kann unterstützen. Also das ist schon, die finanzielle Rendite, würde ich jetzt mal sagen, geht dann immer mehr in den Hintergrund, weil man einfach sieht, was man bewirken kann.
Sagt Sabine Ruess, die sich als Investorin bei studienaktien.org engagiert und die Studentinnen und Studenten Darlehen gibt. Regionaljournal Zentralschweiz, es ist 11:06.
Apropos.
So heisst ein Beitrag von unseren Gastautorinnen und Gastautoren, die sie immer am Montag hören. Heute kommt es apropos von Christoph Faume. Er macht heute einen Vorschlag für eine sinnvolle Sommerbeschäftigung und denkt aber schon an Herbst.
Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesen besinnlichen Worten vom Rainer Maria Rilke möchte ich Sie daran erinnern, dass schon gleich der Herbst anfängt. Aber bevor Sie jetzt Maroni-Pfannen und Geschenkpapier aus dem Schrank holen, möchte ich gleich betonen, dass uns doch noch ein paar wenige Sommertage bleiben. Und ich möchte Sie dazu aufrufen, die Tage sinnvoll zu nutzen. Zum Beispiel mit der Organisation von einem Freilichttheater. Jetzt sagt sie, nein, um Gottes Willen, das gibt ja viel zu tun. Aber ich kann Ihnen sagen, so ein Freilichtspiel zu inszenieren, das ist gar nicht so schwer. Und ich werde Ihnen darum ein paar praktische Tipps geben. Zuerst brauchen Sie natürlich einen Ort, um das Theater zu zeigen. Schön ist eine Wiese, vielleicht mit einem Baum, wo das Liebespaar, falls im Stück eins vorkommt, kann rundherum hüpfen oder Zwetschgen pflücken und zusammen essen. Gut ist auch, wenn die Wiese gegen Horizont ein bisschen ansteigt, dann kann zum Beispiel das arme Volk langsam die Wiese drablaufen und in einem Kanon sein Leid klagen. Praktisch an so einer Kuppe am Horizont ist auch, dass beim Eintunkeln der Tod mit einer Sense kann durchs Bild laufen oder vielleicht sogar auf einem Ross reiten, das gibt dem Spektakel ein bisschen philosophische Tiefe. Mit ein bisschen Glück finden sie für ihr Freilichtspiel sogar einen Kraftort. Also eine Kapelle oder so, wo ihre Schauspieler drinnen können Choräle singen oder alte Texte aus dem Mittelalter murmeln. Schön ist auch, wenn ein Musikgrüppli, vielleicht verkleidet als Gaukler, mit Handorgeln um die Kapelle herum tanzt. In ihren Liedern dürfen jetzt durchaus auch Wörter wie «Gschiss» oder «Buse» drinnen vorkommen. Wichtig ist, dass die Gauklertruppe von ihren korpulentesten Schauspielerinnen und Schauspielern gespielt wird und dass sie dazu mit Seidentüchern so Wellenbewegungen machen. So als richtig derbe barocke Geste, die im Tod dann eine lange Nase macht. Das Stichwort ist gefallen, Schauspieler. Da empfehle ich Ihnen, schauen Sie in Ihrer Nachbarschaft um. Da hat sicher der eine oder andere Charaktergrund. Also gemeint sind Männer mit Bart oder dicke Frauen mit Reibeisenstimmen oder die auch ganz grosse, krumme Leute. Der Fantasie sind da im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Die Leute können sie zu einem Volk arrangieren, wo zum Beispiel gegen die Obrigkeit wettert oder wo im Krieg die ganze Ernte muss den Söldner geben oder wo in einer eindringlichen Massenszene einen Scheiterhaufen aufbiegt und anzündet und den heulend rundherum springt. Wichtig ist einfach, dass sie das Volk mit einer Schuppel von Kind ergänzen. Die Kinder haben keinen Text. Aber sie können zum Beispiel auf Stelzen durchs Bild laufen. Auf einem Brunnenrand mit dem Wasser spielen. Oder vielleicht fährt so ein Kind auch mal auf einem Kickboard auf die Bühne. Für den Fall, dass sie ihr Freilichttheater ein bisschen modern gestalten wollen. Vergessen Sie aber nicht, mit ihrem jungen Liebespaar auch ganz schlichte und stille, ja, ich würde sagen, intime Szenen einzurichten. Achten Sie einfach darauf, dass die Haare von der jungen Liebhaberin gezöpfelt sind. Und dass der junge Liebhaber eine alte Stoffhose mit Hosenträger anhat. Wer diesen beiden in die Liebe reinfunkelt, das kommt eigentlich nicht so drauf ab. Das können bornierte Leute aus dem Volk sein oder ein Dorfkönig. Oder besonders gut wirken da natürlich auch Geister oder Sagengestalten. Ein ganz einfacher Trick ist, verwandeln Sie Dörfler in einer Szene zu solchen archaischen Wesen. Alles, was Sie da dafür brauchen, sind ein paar Papiermasken und ein Didgeridoo. So, damit haben Sie das Freilichtspiel eigentlich schon im Griff. Wenn Sie Gelegenheit haben, ein Tier oder eine Kutsche auftreten, umso besser. Denken Sie einfach noch an zwei Sachen. Erstens, laden Sie die Lokalzeitung zu einer Hintergrundreportage ein, wenn Sie den ersten Holzpflock von der Bühne in die Wiese schlagen. Und zweitens, ganz wichtig, schliessen Sie eine Wetterversicherung ab. Weil Sie wissen ja, gleich ist Herbst und wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben.
Der Christoph Faume. Diesen Beitrag und einen Haufen weitere Apropos-Kolumnen finden wir auch im Internet unter srf.ch. Regionaljournal Zentralschweiz, es ist 5:05. Der Beat Vogt hat das Wichtigste von heute.
Luzerner Hoteliers wollen die neue Bau- und Zonenordnung BZO mit einer Beschwerde bekämpfen. Gestern hat das Luzerner Volk deutlich Ja gesagt zu dieser BZO und damit eben auch Ja zu den Tourismuszonen. Die will die grossen Traditionshotels wie den Schweizerhof oder das Europe schützen. Die Hotels dürfen laut dieser Tourismuszone höchstens 20% nicht als Hotel brauchen, damit nicht die ganzen Häuser in Wohnungen umgebaut werden. Die Einschränkung geht den betroffenen Hoteliers zu weit. Sie reichen darum Beschwerden beim Regierungsrat ein. Der Küsnachter Bezirksrat muss in Sachen Zonenplanung über die Bücher. Nach dem gestrigen Nein von den Stimmberechtigten ist es noch unklar, wie es weitergeht. Private, die ein Gesuch für eine Um- oder Einzonung gestellt haben, sind blockiert in ihrer Planung. Vom Nein betroffen ist auch der preisgünstige Wohnungsbau, der in dieser Vorlage drin war. Auch das ist zurzeit in Küsnacht am Rigi nicht möglich. Der Kanton Luzern will das Stipendienwesen neu regeln. Bezüger von Stipendien sollen höhere Beiträge bekommen. Allerdings wird der Kreis der Begünstigten eingeschränkt. Die Regierung will dafür mehr auf Darlehen setzen, also auf Beiträge, die die Studenten zurückzahlen müssen. Dabei will sie auch mit privaten, gemeinnützigen Organisationen zusammenspannen, wie zum Beispiel mit dem Verein Studienaktien.org.
Zum Wetterbericht für Zentralschweiz. Prognosen sind von Sabine Baumer von SRF Meteo.
Heute Abend und in der Nacht muss man schon noch etwa die Schütte Regen erwarten. Mit dem Westwind ist es frisch. In der Nacht gehen die Temperaturen auf etwa 11 Grad zurück. Und am Morgen hat es noch recht viele Wolken. Stellenweise ist es auch noch nass. Der Tag lockert dann die Bewölkung auf und ab und zu scheint die Sonne. Zwischen dem Sembachersee und dem Zugersee wird es sogar recht sonnig. Temperaturen steigen zu Luzern, zu Hochdorf und zu Zug am Nachmittag bis auf 21 Grad an, zu Altdorf und zu Giswil wird es 20 Grad und zu Einsiedeln 18 Grad. Den Westwind merkt man auch morgen noch, wenn auch nicht mehr so stark wie heute. Am Mittwoch steigen dann Temperaturen bis auf 24 Grad an, dazu scheint dann häufig die Sonne.
Regionaljournal Zentralschweiz, heute ist Radka Laubacher für die Sendungen verantwortlich. Am Mikrofon war Peter Portmann. Das nächste Regionaljournal kommt morgen am Morgen nach der 6:30 Nachrichten und ständig sind wir im Internet unter srf.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.